Ich will euch einen angemessenen geistlichen Weg zeigen. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für ihren eigenen Standpunkt, sie prahlt nicht und sie spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf. Das Reden in Sprachen des Geistes verstummt und auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. Denn unser Erkennen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen, dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Auch wenn alles aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Strebt nach der Liebe. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus will uns einen angemessenen geistlichen Weg zeigen und ich möchte euch einfach einmal mitnehmen, wie bei dieser Bergwanderung einige Schritte dieses Weges zu beschreiben. Auch vielleicht Abwege beschreiben, die man nicht einschlagen sollte. Und wie gesagt, bei allem Beschreiben ist das Allerwichtigste, dass wir gemeinsam auf diesem Weg bleiben und uns immer wieder gegenseitig ermutigen und motivieren. Und als erstes möchte ich den Ausgangspunkt beschreiben, den Ausgangspunkt, den damals der Apostel Paulus hatte, nämlich die Gemeinde in Korinth. Korinth war eine multikulturelle, eine multireligiöse und vor allem eine sehr, sehr wohlhabende Handelsstadt. Am Fluss Isthmus gelegen, gab es die sogenannten isthmischen Spiele, in der Antike nur von den Olympischen Spielen übertroffen. Und in der Stadt, die christliche Gemeinde, hatte Paulus gegründet. 1,5 Jahre, 18 Monate war er in Korinth geblieben, länger als an keinem anderen Ort. Also die Gemeinde kannte er sehr, sehr gut. Und in der Folge gab es dann einen Briefwechsel. Die Korinther haben Fragen gestellt, Paulus hat geschrieben, es gab unterschiedliche Briefe. Es sind uns nicht alle im Neuen Testament erhalten. Und gleich zu Beginn des ersten Korintherbriefes, der aber mindestens der zweite ist, denn es heißt irgendwo im ersten Korintherbrief, wie ich euch schon geschrieben habe, also da ging ein anderer Brief voraus, aber am Anfang des ersten Korintherbriefes, da stellt Paulus fest, weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures Glaubens geworden ist, fehlt euch keine von den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Welch eine Feststellung, welch ein Zeugnis für eine Gemeinde, es fehlt euch keine geistliche Gabe. keine. Reicher kann man nicht sein. Aber gleich danach kommt dann in der Begrüßung in diesem ersten Kapitel die Feststellung des Apostels, aber ihr seid zerstritten. Da gab es verschiedene Parteien und man grenzte sich voneinander ab. Die einen sagten, ich gehöre zu Paulus. Die anderen sagten aber, ich gehöre zu Apollos. Und die dritten sagten, ich gehöre zu Petrus. Nein, ich gehöre zu Christus. Und eine Gruppe dachte, sie ist besser als die andere. Und das hat natürlich Auswirkungen und Paulus ist entsetzt. Ihr könnt doch den Leib Christi nicht zerteilen, wie könnt ihr nur so denken? Und sein Fazit ist, ihr seid reich an geistlichen Gaben, aber arm an geistlicher und menschlicher Reife. Und das wirkt sich aus. Und darum beschreibt der Apostel Paulus hier in 1. Korinther 13 einen angemessenen und reifen Weg, wie man mit all den Gaben in der Gemeinde umgehen kann. Und er beschreibt den Weg der Liebe. Okay. Und vielleicht kennt ihr das ja aus eigener Wandererfahrung. Ihr seid unterwegs auf dem Pfad, da gibt es eine Weggabelung und dann seid ihr plötzlich falsch abgebogen und das Ziel gerät aus den Augen. Und genau das ist in der Gemeinde passiert. Und Paulus sagt, auf dem Pfad der Erkenntnis, da sind einige falsch abgebogen, sie gehen einen lieblosen Pfad. Wahrscheinlich habt ihr diesen Spruch schon gehört, man kann dem anderen die Wahrheit wie einen kalten, nassen Waschlappen um die Backen schlagen oder man kann der anderen in die Wahrheit wie, also die Wahrheit umlegen wie einen wärmenden Mantel. Wie überheblich kann lieblose Erkenntnis sein? Meine Erkenntnis ist viel tiefer und wahrer als deine. Ich habe Recht. Stückwerk, mein Erkennen doch nicht. Ich habe die Wahrheit ganz auf meiner Seite. Und an dieser Stelle ist gar nicht so die Frage, ob das stimmt, dass jemand Recht hat, sondern es ist die Frage, wie rede ich denn mit anderen? Wie bringe ich das, was ich als Wahrheit erkannt habe, dem anderen rüber? Und wenn das kalt und herablassend rüberkommt, dann bringe ich den oder die andere vielleicht zum Schweigen, aber ganz sicher nicht dazu, sich darauf einzulassen, mitzugehen. Und vor allem verpasse ich mit einer solchen Haltung die Chance, von meinem Gegenüber zu lernen. Denn wenn ich der Überzeugung bin, ich habe Recht, warum soll ich mich auf den anderen einlassen? Warum soll ich mich auf das einlassen, was mein Gegenüber als Wahrheit erkannt hat? Und damit verpasse ich die Chance zu lernen. Falsch abgebogen. Erkenntnis ohne Liebe. Oder wieder andere haben bei der Diakonie die falsche Abzweigung genommen. Die Motivation, sich für andere Menschen einzusetzen, kann ja ganz unterschiedlich sein. Der Mensch im Mittelpunkt heißt es in manchen Leitbildern von diakonischen Einrichtungen, aber welcher Mensch steht denn eigentlich im Mittelpunkt? Der andere oder ich selbst? Und wie schnell wird ein anderer oder eine andere Mittel zum Zweck, nämlich zu dem Zweck, dass ich gut dastehe, dass ich in einem guten Licht stehe. Diakonie ohne die Liebe. Die Liebe sieht zuerst den Mitmenschen und nicht das eigene. Sie fragt, was für das Gegenüber gut und wichtig ist und nicht einfach nur nach dem eigenen Ertrag. Und Paulus stellt hier in unserem Kapitel fest, wer hier falsch abbiegt, lieblos abbiegt, der verdirbt damit alles. Es hat keinen Wert ohne die Liebe. Und damit stellt er indirekt oder direkt die Frage, was ist eigentlich meine Motivation? Was ist unsere Motivation für all unseren Einsatz, für unser Tun? Oder ich kann ja fragen, was ist meine Motivation, dass ich heute Morgen hier predige? Was ist eure Motivation zuzuhören? Warum singt ihr im Lobpreisteam mit? Warum engagieren sich einige im Familienaktivgottesdienst? Oder warum soll ich mich zu den Wahlen zum Gemeindevorstand, der bald wieder gewählt wird, aufstellen lassen? Warum an der einen oder anderen Stelle mitarbeiten? Was ist meine Motivation? Und ganz klar, und hoffentlich ist das bei allen von uns der Fall, weil es Freude macht und erfüllend ist. Ja, es bringt mir etwas, diese Freude und das Mitmachen. Natürlich, hoffentlich ist das so. Aber der Apostel Paulus schreibt an erster Stelle, in allererster Linie, denkt an die Liebe. Tut es aus der Liebe heraus, aus der Liebe zu Gott, aus der Liebe zu den Menschen, zur Gemeinde, auch aus der Liebe zu euch selbst. Ihr dürft und sollt natürlich auch an euch denken. Die Liebe verleiht allem einen unersetzlichen Wert. Und dann beschreibt der Apostel die Eigenschaften der Liebe. Einen reichhaltigen Katalog stellt er hier zur Verfügung, was die Liebe tut oder was sie nicht tut. Und ich möchte gerne drei Dinge aus diesem Katalog herausgreifen. Die Liebe ereifert sich nicht für den eigenen Standpunkt. Eigentlich steckt dahinter die Eifersucht. Und vielleicht kennt ihr diesen Spruch, die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Wenn ich neidisch bin, wenn ich neidisch bin auf einen anderen oder eine andere, auf die Zuwendung, die jemand erfährt, auf das Lob oder was auch immer, dann herrscht die Eifersucht. Ich gönne es dem oder der anderen nicht. Und dann kann man sich richtig ereifern, wie ungerecht das doch ist. Und niemand denkt an mich oder auch in der Gemeinde kann das sein. Wie leicht sieht man tatsächlich im Lob für andere Kritik an sich selbst? Ich habe das ganz am Anfang meiner Zeit als Pastor einmal durchbuchstabieren müssen. Hin und wieder, das war im Taunus, hin und wieder hatten wir Kanzeltausch in den Taunusgemeinden. Und immer wenn ich nach dem Kanzeltausch in meine Gemeinde zurückkam, dann waren alle ganz begeistert. Nicht, dass ich wieder zurückgekommen bin, sondern auch das vielleicht, aber vor allem über die Predigt von Pastorin Cornelia Trick aus der Nachbargemeinde, die leider viel zu früh verstorben ist. Am Anfang hat mich dieses Lob gestochen, bis mir klar wurde, es gibt doch nichts Wichtigeres und nichts Schöneres, als dass die Leute in der Gemeinde von einer Predigt berührt werden, angesprochen werden, dass sie spüren, jetzt redet Gott zu mir, jetzt meint er mich ganz persönlich. Und das ist doch kein Grund, um neidisch zu sein, sondern zu mitfreuen, wenn das geschieht. Und das Lob für einen anderen ist ja keine Kritik an mir, sondern ein Lob für den oder die andere. Und wenn es dann doch eine Kritik sein sollte, dann will ich davon lernen. Dann will ich etwas davon mitnehmen. Und von Cornelia Trick konnte man sehr viel lernen und mitnehmen. Also die Liebe ist nicht eifersüchtig. Sie sucht nicht nach Gründen, um sich über andere zu ereifern. Sie freut sich vielmehr mit. Das Zweite, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Mehr Schein als Sein. Nichts Neues unter der Sonne, also schon vor 2000 Jahren. Menschen blasen sich auf, wollen größer sein, als sie eigentlich sind. Vielleicht habt ihr das an der einen oder anderen Stelle schon erlebt. Da berichtet man sich gegenseitig, was man so unter der Woche mit Jesus erlebt hat, und dann ist eine Person dabei, die immer noch etwas draufsetzt, die immer noch mehr erlebt hat. Immer ein Tick höher und tiefer, natürlich nicht bei den Ängsten und Zweifeln und auch nicht bei Schuld und Vergebung. Und überhaupt, wenn wir uns immer nur von unseren Höhenwegen erzählen, von den Sonnentagen, von den tollen Erfahrungen, dann kann das manchmal auch entmutigen. Höhenwege und Sonnentage sind wunderbar, aber nur ein Teil der Wirklichkeit. Es gibt sie, die dunklen Täler und auch die nebligen Tage, wo man nicht so sieht, wo geht's lang, wo man nach Orientierung sucht. Antoine de Saint-Exupéry, der Autor des Kleinen Prinzen, der hat einmal in einem Gebet es so formuliert: Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Durch die wir wachsen und reifen. Auch diese Dinge sind wichtig. Also die Liebe prahlt nicht, sagt Paulus, sie bläht sich nicht auf, sie ist vielmehr wahrhaftig. Und wahrhaftig sein heißt, ich zeige mich so, wie ich bin. Mit meinen Stärken, mit meinen Erfahrungen, die Gott mir schenkt, aber eben auch mit meinen Zweifeln, mit meinen Schwierigkeiten. Auch das gehört dazu. Und schließlich noch die dritte Eigenschaft, die ich herausgreifen möchte, vielleicht eine der wichtigsten. Die Liebe trägt das Böse nicht nach. Oder in anderen Worten, sie stellt das Böse nicht in Rechnung. Es gibt Menschen, die können einem noch nach Jahren ganz genau sagen, wann und zu welchem Zeitpunkt man was an ihnen Negatives, Böses getan hat. Und da kann man 7-mal, 70-mal um Vergebung bitten zur richtigen Zeit. Im richtigen Moment wird die Sache herausgeholt und dann liegt sie wieder auf dem Tisch. Allerdings, wer anderen nicht vergeben kann, der wird mit der Zeit bitter. Und Bitterkeit zerstört sowohl die eigene Lebenskraft als auch Gemeinschaft. Ich schade mir selbst damit, wenn ich anderen nicht vergebe. Und vor allem, und das finde ich ein tolles Bild oder ein sehr sprechendes Bild, wer anderen Schuld nachträgt, der trägt die Last. Wer anderen die Schuld nachträgt, der hat die Last zu tragen im Alltag. Und darum ist es so wichtig, zu vergeben, die Schuld nicht nachzutragen, nicht in Rechnung zu stellen, eben nicht eins aufs andere anzuhäufen, um dann im richtigen Augenblick einen Stein zu haben, um zu werfen. Die Liebe häuft die Fehler und Vergehen der Mitmenschen nicht an. Sie trägt das Böse nicht nach. Die Liebe will vergeben. Und natürlich, und auch das möchte ich dazu sagen, natürlich kann begangenes Unrecht so tief sein, so verletzend sein, dass Versöhnung im Sinne von wiederhergestellter Gemeinschaft vielleicht nicht mehr möglich ist. Das kann sein. Aber Vergebung ist dennoch wichtig, auch damit die Last des Nachtragens abgelegt wird. Dass dieses begangene Unrecht seine Macht über mich verliert. Darum ist Vergebung wichtig, auch wenn vielleicht hier und da Gemeinschaft nicht mehr hergestellt wird. Und darum zum vierten und letzten Punkt heute Morgen, Jesu Weg mit uns. Also wenn man all das hört, was Paulus über die Liebe und den Weg der Liebe beschreibt, dann muss man ja ganz ehrlich sagen, also die Liebe ist geduldig, gütig, sie eifert nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie trägt das Böse nicht nach, sie ist nicht schadenfroh und sie freut sich, wenn jemand das Rechte tut, sie gibt niemals jemanden auf und in jeder Lage hofft und vertraut sie für andere, sie erträgt alles mit großer Geduld. Wenn man all das hört, dann kriegt man das Gefühl, also ich werde an dieser Stelle nicht beschrieben. Das bin ich so eigentlich nicht. Aber wen Paulus hier beschreibt, ohne ihn überhaupt beim Namen zu nennen, das ist Jesus. Die ganze Zeit ist von ihm die Rede. Er ist die menschgewordene Liebe Gottes und wer ihn sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir in den Evangelien von Jesus leben, dann hat er genau das getan. Er hat niemanden aufgegeben, er hat für andere gehofft. Er hat sich mit Zöllnern und Dirnen an einen Tisch gesetzt und Gemeinschaft mit ihnen gepflegt. Er hat nicht Steine auf sie geworfen, weil sie schuldig geworden sind, sondern ihnen die Tür geöffnet zur Vergebung und zur Veränderung. Jesus hat das gelebt, er hatte Geduld und bei ihm ging es nicht nur um Vergebung, sondern tatsächlich um Versöhnung. Als Jesus am Kreuz für seine Peiniger bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, da ging es ihm darum, dass die Gemeinschaft zwischen ihm, zwischen Gott und diesen Menschen wiederhergestellt wird. Die Gemeinschaft mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, die Gemeinschaft mit Pilatus und den römischen Soldaten, die Gemeinschaft mit den Spöttern und Gleichgültigen unterm Kreuz. Die Gemeinschaft mit den Jüngern, die einfach weggerannt waren und ihm im Stich gelassen haben. Die Gemeinschaft mit uns allen. Vater, vergib ihnen. Kann es eine größere Liebe geben als diese? Also der Weg, den Paulus hier in 1. Korinther 13 beschreibt, das ist der Weg Jesu. Er ist ihn gegangen und dann kann man ja sagen, okay, schaffe ich das überhaupt? Ist das für mich möglich oder nicht eher unmöglich? Noch ein letzter Vers von Paulus in Römer 5, da schreibt er, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Paulus ist der Überzeugung, diese Liebe Gottes, die gießt Gottes Heiliger Geist in unser Leben hinein, ausgegossen. Also aus dieser Liebe heraus, die Gott uns schenkt, die er in unser Leben hineinfließen lässt, aus dieser Liebe heraus können wir diesen Weg gehen, den Paulus hier beschreibt. 1. Korinther 13, vielleicht nicht in Perfektion. Wir werden immer mal wieder stolpern und wie bei einer Wanderung ist es tatsächlich so, das kann anstrengend sein. Das kann schwierig sein, da kann man vielleicht auch einmal die Kraft verlieren, weil es steil wird. Aber wir dürfen die Gewissheit haben, Jesus ist mit uns auf diesem Pfad, mit uns auf diesem Weg, auch wenn es steil ist. Manchmal sind wir vielleicht bei ihm am Seil, damit wir nicht abrutschen und abstürzen, aber er ist bei uns und mit uns und von seiner Liebe dürfen wir leben. Und immer wieder dann auch solche Ausblicke genießen in die Weite eines Lebens mit Gott, wie so von einem Berggipfel, beschenkt von ihm. Eine neue Woche liegt jetzt vor uns. Da wird es manche Weggabelung geben, manche Herausforderung geben, manches steile Stück. Und an jedem Punkt kann ich mich entscheiden, gehe ich jetzt den Weg der Liebe mit meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin, mit meinen Kindern oder Eltern oder wie ist es mit meinen Nachbarn im Geschäft, mit Arbeitskollegen, Kolleginnen hier in der Gemeinde? Welchen Weg will ich einschlagen in meiner Mitarbeit? Wie will ich mich einbringen? Wir stehen immer wieder vor Fragen und Herausforderungen, um Antworten zu finden. Und wenn wir uns selbst und Gott ganz ehrlich fragen, dann bin ich überzeugt davon, finden wir den richtigen Pfad, die richtigen Wege. In der Gewissheit, Gottes Heiliger Geist ist uns geschenkt, und er schenkt uns die nötige Kraft dazu. Die Liebe hört niemals auf. Amen.